Ihr Lieben, wahrscheinlich ist kein Geheimnis, ich mag das Meer. Und ich habe das große Glück, dass ich morgen wieder nach Helgoland fahre für ein paar Tage. Sonntag bin ich wieder hier, wenn das Schiff fährt. Ich finde Helgoland klasse. War schon jemand da? Ein paar. Also manche finden es langweilig, ich nicht. Vielleicht nach 3 Monaten, keine Ahnung. Also man sagt ja auf diesen Werbeprospekten, grün das Land, rot die Kant, weiß der Strand. Lässt sich leicht merken, kann man auch gut sehen. Helgoland ist so ein Buntsandsteinplateau, was sich 50 bis 60 Meter aus der Nordsee herausgehoben hat. Und von dort oben hat man eine klasse Sicht, 360 Grad rundherum nur Meer. Finde ich cool. Also, wenn es so schönes blaues Wasser ist. Ne? Und da oben steht dann auch, das ist ja nahezu logisch, der Leuchtturm von Helgoland. Der ist jetzt gleich mal dick umkreist. Genau, das ist er. Daneben ist ein Sendemast, das ist auch wichtig. Dieser Leuchtturm hat eine enorme Kraft, der kann bis 43 Kilometer weit gesehen werden. Das wäre von hier bis nach Oranienburg. Das ist dann auch die stärkste Lampe in der deutschen Bucht, die wir haben. Wir kommen gleich wieder zum Leuchtturm zurück. Ihr Lieben, ich möchte euch heute ein paar Gedanken weitergeben, die uns im Leitungskreis bewegt haben. Wir haben nämlich vor der Sommerpause uns einen Tag Zeit genommen, um miteinander ins Gebet zu gehen über der Frage, wo Gott mit unserer Gemeinde hingehen möchte. Was ist auf Gottes Herzen für uns? Und man kann verschiedene Zugänge wählen, wie man sich dieser Frage nähert. Man kann zum Beispiel sagen, okay, alles was war, setzen wir auf Null. Wir machen Tabula Rasa. Wir erwarten den ganz großen Wurf, das völlig Neue, das Ultimative. Sowas haben wir nicht gemacht. Wir sind überzeugt, dass Gott nur in Ausnahmefällen einen Cut setzt, um dann komplett neu zu beginnen. Er liebt es viel mehr, das Bestehende zu veredeln, verändern, damit zu arbeiten. Und dann kann man Neues, Überraschendes und Begeisterndes auch erleben. Wir haben uns also gefragt, wo kommen wir her und wo stehen wir? Und ihr wisst, die letzten Jahre haben wir immer wieder gemeinsam und vielleicht auch jeder für sich gebetet, Jesus, wir wollen eins als Gemeinde. Wir wollen, dass wir mehr und mehr eine Gemeinschaft werden, in der deine barmherzige, heilende und rettende Liebe für Menschen erfahrbar wird. Das werden wir genauso weiter tun. Also nicht, dass jemand heute nach der Predigt nach Hause geht und sagt, jetzt ist alles anders, dann falsch verstanden. Nein, wir werden es weiter tun. Weil wir glauben, Jesus möchte sich so offenbaren in seiner Barmherzigkeit, in seinem heilenden Wirken und durch sein rettendes Handeln unter uns und durch uns. Und wir werden auch weiterhin daran festhalten, was wir in den letzten Monaten betont haben, was uns der Herr neu aufs Herz gelegt hat. Dass wir auf der einen Seite ganz bewusst und ganz entschlossen seinem Geist unter uns Raum geben wollen. Das heißt auch, sein Wirken, seine Gegenwart zu erwarten. Nicht nur, mal sehen, was passiert, sondern Heiliger Geist, heute ist deine Zeit. Heute bin ich hier. Heute lass dein Wirken offenbar werden. Und das Zweite, wir wollen nach wie vor alles dafür tun, dass wir den Menschen in unserem Umfeld uns zuwenden. Ganz bewusst. Nicht als richtige Aussage des Glaubens, Macht zu Jüngern alle Welt. Also wir wollen leben, was Gott uns vor die Füße legt. Wir wollen auf die Menschen zugehen, die um uns herum wohnen und um uns herum leben, mit uns Leben teilen. Warum? Weil auch sie die barmherzige, heilende und rettende Liebe Jesu brauchen. Das ist der Hintergrund. Von dem aus haben wir Gott gefragt, Herr, wohin möchtest du mit uns in den nächsten 1 bis 3 Jahren gehen? Nicht die nächsten 40 Jahre, viel zu lang. Aber die nächsten 1 bis 3 Jahre. Herr, welche Türen hast du geöffnet oder welche Türen möchtest du öffnen? Damit wir mehr und mehr die werden, die wir vor Gott sein sollen. Und der liebe Gott hat geredet. Ich erinnere mich gerne an diesen Tag, weil es mich sehr berührt hat, was Gott gesprochen hat und wie er gesprochen hat. Und vielleicht das, was alles zusammenfasst, das waren seine Worte. Er sagte uns, ich will in eurer Mitte sein. Versteckt euch nicht, seid sichtbar. Ich will in eurer Mitte sein. Das ist zunächst mal eine geniale Verheißung, oder? Gott will in unserer Mitte sein. Aber ihr Lieben, das ist mir wichtig, das ist keine Selbstverständlichkeit. Der allmächtige, herrliche, heilige Gott, der gerechte und ewig Liebende unter uns. Schau mal in dein Herz. Unter uns. Unter uns Durchschnittlichen, oft genug Zweifelnden und manchmal verbissen ihr kleines Leben verteidigenden Menschen. Er unter uns. Verrückt, oder? Ich vermute, ihr Lieben, wenn wir ehrlich zu uns sind, berührt uns dieses manchmal nicht so sehr mehr, weil wir es schon als selbstverständlich voraussetzen. Wir werden ganz schnell biblisch in unserer Argumentation. Hat Jesus nicht gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, bin ich mitten unter ihnen? Ja, hat er gesagt. Halleluja, hat er gesagt. Na, da ist doch alles klar, Jesus ist da. Und dann wird die Gegenwart Gottes von uns einfach vorausgesetzt. Sie ist selbstverständlich. So normal. Lass mal salopp sagen, sie gehört dazu wie die Kaffeemaschine zum Foyer. Ich kann mir einen Kaffee da holen, muss es aber nicht, aber sie steht immer da. Frage: Lebt in dir eine Sehnsucht, Gott zu begegnen? Diesem herrlichen, heiligen, gerechten, ewig liebenden Gott? Kennst du Momente, wo Ehrfurcht dich ergreift? Wo du nur noch schweigen kannst, weil du merkst, jetzt ist er da und jetzt möchte er reden. Also halte ich meinen Mund. Ich will in eurer Mitte sein, sagt Gott. Ich will es immer noch, trotz allem, gerade jetzt, egal was war, mit Gewissheit. Wie heute, so übrigens auch morgen. Völlig unverfügbar, aber doch verlässlich. Meine liebe Gemeinde der Kreuzkirche, ich will in eurer Mitte sein, sagt Jesus. Ich, der Lebendige, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich wohne unter euch und das wird auch so bleiben, weil ihr es mir wert seid, weil ihr mir wichtig seid, weil ich euch liebe von ganzem Herzen, weil ich gerne unter euch bin. Ich habe eine Bitte, versteckt euch nicht. Zieht euch nicht zurück in euer Leben, in eure Mauern. Öffnet die Türen, tretet heraus. Lasst euch nicht versteckt sein, vielleicht aus Ängstlichkeit oder Unsicherheit oder Scham. Wenn ihr sichtbar werdet, werde ich sichtbar, sagt Jesus. Nun, das ist ja eigentlich schon mal viel, was der Herr uns gesagt hat. Damit ist doch schon alles klar, oder? Seine Verheißung an uns, ich will in eurer Mitte sein, und seine Aufforderung an uns, versteckt euch nicht, seid sichtbar. Aber ihr Lieben, ihr kennt das wahrscheinlich auch, so eine guten, ermutigenden Nachrichten, Botschaften, Sätze, die sind manchmal so schwer ins Leben zu überführen. Wir brauchen etwas Bildhaftes, damit wir es ergreifen, verstehen, damit umgehen können. Und bei unserem Klausurtag haben wir das wirklich erlebt, dass plötzlich ein Satz im Raum stand, ein sehr bildhafter Satz, der all das zusammengefasst hat, was wir spürten, was Jesus uns aufs Herz gelegt hat. Dieser eine Satz lautet: Als ein Leuchtturm in unserem Umfeld wollen wir Menschen suchen, willkommen heißen und für Jesus begeistern. möchte euch mit euch diesen Satz mal durchbuchstabieren. Ein Leuchtturm, vielleicht so einer wie auf Helgoland, vom Grundriss quadratisch praktisch gut. Aber ganz ehrlich, für wen oder was ist der Leuchtturm alles ein Bild? In christlichen Kreisen ist das ja beinahe inflationär. Tausende Karwohl-Poster, überall irgendein Leuchtturm. Und wie viele Gemeinden, wie viele christliche Werke benutzen dieses Bild, kleben es sich irgendwo hin und sagen, das ist unser Bild. Und jetzt auch noch wir als Kreuzkirche, wie kreativ. Kann man so denken. Wir tun es aus einem einzigen Grund, weil Gott gerade durch dieses Bild in den letzten Monaten und Jahren immer wieder zu uns gesprochen hat. Und zwar durch Geschwister außerhalb der Gemeinde, wie auch von Geschwistern innerhalb der Gemeinde. Vielleicht ist es so, dass Gott sagt, stoßt euch nicht dran, dass dieses Bild so gewöhnlich ist, dass so viele damit umgehen, es benutzen. Ergreift ihr nur das, was es ausdrückt. Denn ich sehe euch so im Berliner Südwesten als einen meiner Leuchttürme. Das Schöne an diesem Bild ist, es ist sonnenklar. Jeder kennt's, jeder weiß. Braucht man eigentlich nicht viel sagen. Ne? So ein Leuchtturm steht an exponierten Stellen und ist weithin sichtbar. Erinnert euch, versteckt euch nicht, seid sichtbar. Es nutzt nichts, den Leuchtturm, der die deutsche Bucht ausleuchten soll, auf den Müggelberg zu stellen. Nützt gar nichts, weil er bis da nicht leuchtet. Also der muss schon ran an die Küste, der muss rein ins Wasser, der muss an exponierter Stelle stehen. Und so ein Leuchtturm wurde auch nicht gebaut, weiß ich, dass heute keiner mehr dort wohnt, aber früher wohnten dort Leute, der wurde nicht gebaut, dass sich ein Leuchtturmwärter da wohlfühlt. Er sagt, das ist mein Türmchen. Schnufflig. Und die Aussicht erst von meinem Wohnzimmer? Super. Ein Leuchtturm wurde auch nicht gebaut, damit wir tolle Fotomotive haben. Aus einem einzigen Zweck werden diese Dinger gebaut. Sie sollen diesen Schiffen auf dem Meer dienen, denen Weg und Orientierung geben. Also der Zweck ist nicht für sich selbst. Der Leuchtturm freut sich nicht seiner selbst. Er ist für andere da. Und er gibt das Licht nicht bei Sonnenschein und wolkenlosem Himmel, Windstille und so, sondern in der Finsternis, in der Dunkelheit. Das ist der vorrangige Zweck. Also, ein Leuchtturm muss nicht schön sein. Es macht auch gar nichts, wenn an der einen oder anderen Stelle der Putz schon mächtig abfällt. Oder wenn die Fenster nicht mehr strahlend weiß erstrahlen. Oder wenn an den Türbeschlägen schon Rost angesetzt hat, sodass es immer quietscht, wenn man die Tür aufmacht. Es macht nichts, wenn der Zahn der Zeit an dem Turm genagt hat, weil er Wind und Wellen trotzt. Seine Aufgabe ist, das richtige Lichtsignal auszusenden. Und nun bin ich bei einem Wort, was wir Anfang des Jahres für als Gemeinde bekommen haben in diesem prophetischen Seminar. Dort wurde uns zugesagt, ihr seid in eurem Umfeld gesetzt, um zu stehen und zu leuchten. Ihr seid gesetzt, ein Leuchtturm zu sein, der goldenes Licht ausstrahlt. Das hat mich tief bewegt. Also nicht nur Licht, Helligkeit irgendwie, goldenes Licht. Und hab's in Erinnerung, nicht der Turm ist Gold, das Licht. In der Bibel ist Gold immer die Farbe der Herrlichkeit Gottes. Gott erscheint in seiner Fülle und Macht, seiner königlichen Würde. Mit anderen Worten von uns, als Gemeinde der Kreuzkirche, soll Herrlichkeit Gottes ausgehen. Wie fühlt sich das für dich jetzt an? Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, oh, Halleluja, super. Vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, von uns? Super Plan. Keine Ahnung. Und Schattierung dazwischen. Ändert nichts an der Tatsache, dass Gott uns das zugesagt hat. Von euch soll goldenes Licht ausgehen, meine Gegenwart und meine Kraft. Oder wie wir es eben seit Jahren erbeten, diese barmherzige, heilende und rettende Liebe Jesu. Goldenes Licht. Das heißt nicht, Gott knipst das Licht an, er macht es hell. Er macht Dinge neu. Wie es Jesus übrigens verheißen hat, siehe, ich mache alles neu, alles. Das ist Herrlichkeit Gottes. Ihr Lieben, ich bin echt gespannt, was Gott tut. Ich möchte gerne, dass das sichtbar wird, dieses Licht seiner Herrlichkeit von uns kleinen Menschen ausstrahlt. Das können wir nicht machen. Ihr Lieben, wir sind vielleicht als Gemeinde ein in die Jahre gekommener Leuchtturm mit so manchen Blessuren. An manchen Stellen der Putz schon ab. Manches wurde auch repariert, fachmännisch oder. Aber ein Leuchtturm, der goldenes Licht ausstrahlt. Dieses Bild hat mich an diesen Text erinnert, den Wynn gerade vorgelesen hat aus dem 2. Korintherbrief. Und ich möchte nur die ersten drei Verse dieses Textes noch einmal in Erinnerung rufen. Paulus schreibt hier, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Paulus stellt ganz nüchtern fest, es geht nicht um uns. Ausrufezeichen. In Klammern, nicht wir sind der goldene Leuchtturm. Wir sind ein in die Jahre gekommener Leuchtturm. Es geht nicht um uns, nicht um unsere Wünsche, Ziele, Erkenntnisse. Es geht auch nicht um unsere Vorlieben, Traditionen und Weisheiten. Es geht nicht um unsere Bedürfnisse, um unsere Enttäuschungen oder unsere Konflikte oder Sehnsüchte. Wir sind ja nicht dazu da, dass wir uns verkündigen, sondern Jesus Christus, der Herr über alle ist, also auch über uns. Und dann greift Paulus hier auf den Schöpfungsbericht zurück und sagt, so wie Gott am Anfang in dieses Dunkel und Chaos hineingesprochen hat, es werde Licht und dann das Licht alles sichtbar machte, so hat er auch durch Jesus Christus in unsere Herzen einen hellen Schein gegeben. Er hat es Licht werden lassen in dir und mir. Kannst du dir das vorstellen? Dieser Jesus, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, sagt, ich liebe es wie nichts anderes, in deinem Herzen zu wohnen und dort Licht zu sein, es Licht werden zu lassen in dir. Diese barmherzige, heilende und rettende Liebe Jesu ist schon ausgegossen in dein Herz, weil er ja da ist. Er ist schon da. Und dann, schreibt Paulus, haben wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Schaut so ein bisschen jetzt auf seine Lebenswirklichkeit, die nicht unsere ist. Das darf man bei dem Text auch wirklich mit betrachten. Paulus sagt, äußerlich bin ich angefochten. Äußerlich bin ich schwach, zerbrechlich. Äußerlich bin ich gezeichnet, aber innerlich bin ich reich. Wir werden bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Versteht ihr, was Paulus hier eigentlich ausdrücken will? Er sagt, dein Leben ist wie so ein irdenes Gefäß. Und es ist sicher irgendwo und irgendwie brüchig. Oder es hat Risse. Oder so angestoßene Ecken. Oder der Lack ist ab. Und das macht genau gar nichts, weil Jesus dieses goldene Licht Gottes, diese Herrlichkeit Gottes in dir wohnt. Und durch diese Risse deines Herzens leuchtet Jesus hindurch. Wir haben also den Reflex, dass wir denken, wir müssen erst richtig fest im Glauben stehen, wir müssen das Leben aufräumen und sonst was. Dann kann der Herr sein. Und er sagt dir, nein, in deinem irdenen Gefäß, da habe ich meine Herrlichkeit wohnen lassen. Jesus leuchtet aus uns durchschnittlichen, oft zweifelnden und manchmal verbissen ihr kleines Leben verteidigenden Menschen heraus. Ich finde das ein Wunder, oder? Ihr Lieben, wenn wir also nach unserer Vision fragen wollen, dann werden wir antworten, diesen Satz, als ein Leuchtturm in unserem Umfeld wollen wir Menschen suchen, willkommen heißen und für Jesus begeistern. Wir wollen Menschen suchen, nicht warten, bis sie sich zu uns verirren. Wir wollen sie willkommen heißen. Das ist mehr als an der Tür freundlich Hallo zu sagen. Wir wollen sie für Jesus begeistern, weil es gar nicht um uns geht. Es geht um Jesus. Sein Funke soll überspringen. Man kann ja sagen, das sind aber gute, tolle Absichtserklärungen. Und richtig, die nützen relativ wenig, wenn wir sie nicht in unser Leben übertragen. Sonst bleibt es das Kreuzkirchen-Kavol-Poster. Schön anzusehen, aber nicht unbedingt auswirkungsstark. Wie kann aus so einer Absichtserklärung Leben werden? Ich kann ja nicht einen Schalter in mir umschalten, zack, und schon bin ich ein anderer. Schon sprudelt aus mir das alles heraus, was ich vorher nicht lebe. Ihr Lieben, bei all dem merken wir, wir brauchen wieder den Heiligen Geist. Wir können es nicht ohne ihn. Es geht nicht. Wenn man meint, ich kann Jesus nachfolgen ohne den Heiligen Geist, nein. Wir brauchen ihn, damit er uns erinnert und sagt, hey, du bist wieder in alten Denkweisen unterwegs. Du greifst wieder in die Kiste der Gewohnheiten. Ich will dir doch ein neues Land geben. Ich will dich neue Wege führen. Ich glaube, wir brauchen auch als Gemeinde also was wie eine veränderte, erneuerte Kultur. Kultur ist etwas, was man lebt. Die Art und Weise, wie wir uns bewegen, verhalten, denken, ohne dass ich ständig überlege, ich bin in der deutschen Kultur geprägt worden, wie sieht die noch gleich mal aus? Ich lebe einfach so. Und als Berliner denke ich auch nicht, oh, ich muss ein vorlautes Mundwerk haben. Nein, ich hab's einfach. In Klammern, das ist nicht immer gut. Kultur prägt uns. Sie ist im guten Sinne selbstverständlich. Und ich möchte zum Schluss meiner Predigt vier Aspekte euch noch mit auf den Weg geben, von denen wir im Leitungskreis überzeugt sind, das sind Dinge, die unsere Kultur miteinander verändern werden. Damit wir als Gemeinde dieser Leuchtturm sein können, der wir aus Gottes Perspektive schon sein sollen, der wir schon sind. Er sieht uns schon so. Ein Leuchtturm, der goldenes Licht ausstrahlt. Vier Aspekte zum Schluss, heute nur kurz angerissen. In den nächsten Monaten werden wir genügend darüber nachdenken. Der erste Aspekt, und das ist der grundlegende, Jesus mit Begeisterung und Hoffnung nachfolgen. Das ist sozusagen der Wurzelgrund. Auf diesem Wurzelgrund kann eine neue Kultur wachsen. Oder eine alte sich verändern. Auf diesem Wurzelgrund kann ein Baum stark werden in diesem Bild. Jesus mit Begeisterung und Hoffnung nachfolgen. Ich weiß nicht, wie es dir oder euch geht an der Stelle. Wenn ich so in mein Leben schaue, dann bete ich schon relativ lange, sage, Jesus, ich brauche neues Feuer. Es ist gut, was ich erlebe. Es ist gut, dass ich bis hier an diesem Punkt gekommen bin, aber ich habe Hunger nach mehr. Ich möchte ergriffen sein in der Tiefe meines Herzens und ich kenne die Punkte, an denen ich immer wieder auf die Nase falle. Ich brauche eine neue Leidenschaft, Jesus, für dich. Dass ich nicht mein Leben verwalte und lebe, sondern dir nachfolge. Begeisterung ist für mich nicht zunächst einmal eine emotionale Sache, dass ich hier vorne rumhüpfe wie so ein Flummi oder ihr dann entsprechend auch. Nein, es geht vor allen Dingen darum, dass etwas von meinem Kopf in mein Herz rutscht, dass ich Dinge begreife im wahrsten Sinne des Wortes und sage, ich habe es geschenkt bekommen in der Hand, ich kann es angucken. Es zieht meine Blicke auf sich und ich kann damit leben. Ich bin damit glücklich. Ihr Lieben, wir wissen doch alle, dass Jesus uns liebt, oder? Und mal ehrlich, wie oft ist das ein Wissen? Und nicht etwas, was mein Herz ins Staunen, die Dankbarkeit, die Anbetung führt. Wir alle wissen, dass Jesus uns vergeben hat. Gott sei Dank hat er das. Aber mal ehrlich, leben wir in dieser Freiheit, die das bedeutet? Ergreifen wir diese Freiheit oder laufen wir erstmal 10 Tage mit herabhängendem Kopf, wenn uns was daneben gelaufen ist? Begeisterung oder Faszination für Jesus. Weil nur ein brennendes Herz Funken sprühen kann, damit andere Herzen entzündet werden. Und wenn wir begeistert sind, ihr Lieben, dann haben wir auch Hoffnung auf diesen Jesus. Wir leben in einer Zeit, wo die Hoffnung stirbt. Und wir merken es ja alle jetzt, dieser Krieg in Israel. Man könnte die Liste unendlich schreiben, die ganzen Klimaproteste, wenn Leute sich auf die Straße kleben, weil sie keine Hoffnung mehr haben, dass da noch was kommt, machen sie Dinge, die andere blockieren. Hoffnungslosigkeit, das ist Stichwort unserer Zeit. Und Jesus hat uns doch nicht in diese Welt gestellt, damit wir dasselbe Lied mitsingen. Er hat uns errettet, damit wir was von seiner Hoffnung weiter fließen lassen können. Er ist Hoffnung und Zukunft für dich, für dich, für dich, für mich, für diese Stadt, für unser Land, für diese Welt. Begeisterung und Hoffnung können wir nicht machen. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich entscheide mich heute, begeistert zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das tut. Wieder, wir brauchen den Heiligen Geist. Aber auf diesem Wurzelgrund können die anderen drei Aspekte stark werden. Und versteht die nicht als eine Reihenfolge von 1 bis 3 nacheinander in Prioritätenreihenfolge. Nein, die sind gleich wichtig. Die nächsten drei Aspekte, die diese Kultur ausmachen, die der Heilige Geist unter uns wecken möchte, wäre zunächst eine Willkommenskultur. Ich habe in den letzten Monaten einen Satz über unsere Gemeinde von uns selbst gehört, so häufig wie kein anderer. Was ratet ihr? Was habe ich am meisten gehört? Welche Aussage über unsere Gemeinde von Gemeindegliedern? Komisch, ich habe es so oft gehört, jetzt müsste es 5, 10, 20 Mal ertönen. Also, das war einfach die Aussage, ich kenne die Gemeinde kaum noch. Und es hatte manchmal so den Unterton des Bedauerns. Ihr Lieben, ist das nicht aber auch etwas Schönes? Gott hat uns vor Jahren mal gesagt, er wird Menschen dazustellen, zu uns führen und wir werden uns wundern, wer das ist, woher sie kommen. Er wird es tun und jetzt tut er es. Lasst uns dafür dankbar sein. Ich weiß, es hat auch noch andere Komponenten, aber die sind heute mal nicht im Fokus. Gott führt Leute zu uns. Sie willkommen zu heißen, heißt nicht, dass wir Geschwister haben, die einen fantastisch guten Begrüßungsdienst tun. Das ist super wichtig. Sie willkommen heißen, heißt ich selber, der hier in der Gemeinde bin und viele bekannte Freunde habe. Ich freue mich, wenn ein neuer dazukommt. Ich finde das gut. Ich will eine andere Person kennenlernen, die noch nicht in meinem Bekanntenkreis sind. Ich will Zeit verschenken. Ich möchte mich auf den Weg begeben. In Klammern, das kostet ein bisschen was, wenn es ernsthaft ist. Eine Willkommenskultur heißt, wir vermitteln Menschen, die uns besuchen, dieses Gefühl, du hast uns noch gefehlt, im guten Sinne, du hast uns noch gefehlt. Ohne dich wären wir gar nicht vollständig. Ich habe nicht gesagt, du hast uns gerade noch gefehlt. Ein ganz kleiner, einfacher Schritt wäre, wenn wir uns miteinander erinnern, die erste Viertelstunde nach dem Gottesdienst gehört unseren Gästen. Schon oft mal gesagt. Aber das kann zu einer Willkommenskultur führen. Zweites, eine evangelistische Kultur. Das geht jetzt noch einen Schritt weiter, weil es nicht nur willkommen heißen heißt, die kommen, sondern hingehen und suchen. Und wieder, auch nichts Neues. Wenn Jesus durch seinen Geist in dir lebt, dann ist Jesus überall da, wo du auch bist. Dann ist Jesus den Menschen nahe, den du jetzt gerade auf der Straße begegnest oder mit denen du sprichst. Jesus ist da. Mit anderen Worten, du trägst Jesus zu den Menschen. Und zwar nicht, indem du jetzt auf dem Kranoldmarkt eine Predigt hältst, sondern indem du dein Herz öffnest für den Mensch, mit dem du jetzt gerade zu tun hast, dem du jetzt begegnest. Stellt euch mal vor, kleines Beispiel, wie wir als Gemeinde das leben können. Stellt mal vor, nächster Sommer wird wieder richtig cool. Also so 25 Grad, Südwind der Stärke 3 bis 4, mein Optimum, da fühle ich mich wohl. Der nächste Sommer wird so und wir haben Sonne satt am Sonntag und können auf unserem Parkplatz einfach unsere Bierzeltgarnituren hinstellen, vielleicht jeden Monat einmal oder was. Und wir laden vorher alle ein in den Straßen rundherum und auch unsere Gemeinde und sagen, es gibt einfach Nudeln und Soße, kommt doch, wir wollen miteinander Mittag essen. Vermutlich kommen die ersten Male wenig Leute, aber irgendwann kommen vielleicht Leute aus dem Kiez. Und wenn wir dann sagen, hey, wir wollen ja, dass wir in einer evangelistischen Kultur leben, wir wollen Menschen begegnen, weil sie Jesus kennenlernen sollen, dann werden wir uns neben sie setzen und werden mit ihnen anfangen zu reden. Ganz einfach, Kontakte. Und was aus Kontakten entstehen kann, überlasse ich eurer Fantasie. Also, okay. Der Satz stand nicht in meinem Manuskript. Und das Letzte, eine gebets- und prophetische Kultur fördern. Auch das ist jetzt nicht sonderlich kreativ und neu, weil wir alle wissen, Gebet ist immer wichtig. Ich vermute aber, dass es uns nicht ganz nah ist oder oftmals wir es vergessen, verlieren, nicht beachten. Jedes deiner Gebete ist mächtiger als alle Macht der Finsternis. Weil du ein Kind Gottes bist. Da kann die Hölle in der ganzen Masse antreten. Du bist ein Kind Gottes und in dir wohnt der Heilige Geist. Eines deiner Gebete ist mächtiger. Darum, ihr Lieben, lasst uns das wirklich annehmen und jeder für sich darin Schritte gehen. Stellt euch mal Folgendes vor. Einmal in der Woche öffnen wir unseren wunderschönen Gebetsraum, den wir da haben. Und für 2 bis 3 Stunden dürfen dort Menschen aus dem Umfeld kommen, die Lasten tragen, die vielleicht gehört haben, Menschen in der Kreuzkirche, kann man ja mal für sich beten lassen. Ich habe schon ganze Litanei von Hilfsangeboten durch nichts wahr, aber beten kann ja vielleicht nicht schaden. Und dann kommen diese Leute und so ein Team von uns, 2, 3 Leute, kümmern sich nett um die, beten mit denen, geben denen vielleicht ein Wort der Ermutigung mit und sie erleben vielleicht sogar, dass der Herr sie berührt und heilt oder neue Perspektiven gibt und irgendwann lernen die Jesus kennen. Wäre das nicht eine geniale Vorstellung? Ihr seht alle so ein bisschen betröppelt aus. Habe ich was? Ja, man könnte jetzt sagen, ja. Ich glaube, das ist möglich, ihr Lieben. Und zwar nicht, indem wir irgendwelche Projekte machen, sondern indem wir unser Herz teilen. Leute, die da sind, ihr Herz teilen und sagen, ich bin dir nahe, ich kenne dich zwar nicht intensiv, aber ich gehe mit dir diesen Schritt und ich halte aus mit dir an dieser Stelle. Und wenn wir einen Impuls Gottes haben, ich gebe ihn dir gerne mit. Und das Ganze kann ganz einfach beginnen, indem wir beim Lichterfest einen Stand hinstellen und sagen, wir beten gern für euch. So einfach kann etwas beginnen, und Gott wird Größeres draus machen. Also, diese 4 Aspekte, Jesus mit Begeisterung und Hoffnung nachfolgen, eine Willkommenskultur leben, eine evangelistische Kultur pflegen und eine gebets- und prophetische Kultur fördern. Das sind die Dinge, wo wir mit Jesus unterwegs sein dürfen. Und wir empfinden, dass genau da Jesus uns helfen wird, mehr wie er zu werden. Darum geht es. Wir sind ein rumpeliger, alter, in die Jahre gekommener Leuchtturm. Egal, der steht immer noch. Aber das Licht, das von ihm ausgeht, ist Herrlichkeit Gottes. Seid ihr mit dabei? Wir im Leitungskreis haben gesagt, Herr, das wollen wir. Wir lassen nicht locker, bis du uns dahin führst. Wenn ihr mit dabei seid, erleben wir gemeinsam fantastische Dinge. Amen. Ihr Lieben, lasst uns in dem Moment mal einen Moment bewusst Stille halten und lasst das mal auf euch wirken. Wir feiern dann gleich Abendmahl, aber dass wir nicht vom einen ins andere stolpern. Und vielleicht ist in euch etwas jetzt gerade aktuell obendrauf, wo der Heilige Geist euch angesprochen hat, dass ihr die Chance habt, darauf zu reagieren. Minute der Stille. Jesus, wir wollen dir Dank sagen, dass du Gedanken hast für uns einzeln, für jeden von uns persönlich, aber auch für unsere Gemeinde. Danke, dass wir nicht zufällig hier an dem Ort sind, wo wir sind, dass unsere Geschichte nicht zufällig ist, sondern in all dem bist du der Gott, der uns führt und eine Zukunft eröffnet. Herr, in diesem Gottesdienst haben wir so vieles von der Bandbreite erlebt bisher. Diese Zerrissenheit und den Schmerz über diese Welt und den Krieg und die Zerstörung, den Tod. Und gleichzeitig diese Hoffnung deines Evangeliums. Diese Hoffnung inmitten hoffnungsloser Zeit. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du unsere Herzen beflügelst, mit dir die Schritte zu gehen. Als Einzelne und als Gemeinde. Dass wir uns von dir locken lassen in deine Zukunft. Dass wir das, was manchmal so ganz wichtig und emotional obendrauf liegt bei uns und das Kämpfen um unsere Ansichten und so weiter, dass das nicht verdecken darf, was du in unser Leben hineinsprichst. Herr, ich möchte das sagen, dass wir dir folgen wollen, nicht unseren Gedanken und Vorstellungen, dir. Wir wollen nicht das uns rauspicken, was für uns gut erscheint, sondern wir wollen von dir empfangen, was du uns gibst. Und wir wollen die Wege mit dir gehen. Sind es steinige Wege oder gute Wege? Ist egal. Wenn es deine Wege sind, Herr, wir wollen an deiner Seite sein. Darum komm, Heiliger Geist, und all das, was du bisher in die Herzen gelegt hast, bring es ins Leben. Wir wollen nicht Absichtserklärungen und Poster kleben, sondern deine Kraft erleben. Und dazu segne uns jetzt, wenn wir auch dein Mahl feiern, Herr.